Ja, ihr Lieben, ich starte mit dem wichtigsten Teil der ganzen Predigt, nämlich mit dem Predigttext. Ich lese uns aus Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Jesus sagt hier: Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardis, der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du im Ruf stehst, eine lebendige Gemeinde zu sein. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Werde wach und stärke den Rest, der noch Leben hat, damit er nicht vollends stirbt. Was du tust, kann vor meinem Gott noch nicht bestehen. Denke daran, wie bereitwillig du die Botschaft gehört und angenommen hast. Daran halte fest und ändere deine jetzige Einstellung. Wenn du weiter schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und du weißt nicht, wann ich komme. Doch einige bei euch in Sardes haben sich nicht besudelt. Sie werden einmal in weißen Festgewändern neben mir hergehen. Denn sie sind es wert. Wer den Kampf besteht, wird mit einem weißen Festgewand bekleidet werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Lieber Herr Jesus Christus, wir sind hier da in deinem Namen und wir bitten dich, sprich du zu uns. Wir bitten dich, sende deinen Heiligen Geist in unsere Herzen jetzt und mach uns offen für das, was du sagen willst. Amen. Nun, wenn Jesus einen persönlichen Brief an die Gemeinde, an unsere Gemeinde, an die Ego schreiben würde, was würde da wohl drin stehen? Es wäre schon noch spannend. Es wäre auch hilfreich, denn wir neigen dazu als Menschen, uns an gewisse Dinge zu gewöhnen, so an Umstände, so schrittweise ein bisschen mehr und man merkt es gar nicht und ist dann irgendwie auch blind auf einem Auge ein Stück weit. Nun, Jesus hat keinen persönlichen Brief an die Ega geschrieben, aber er hat sieben Briefe geschrieben. Sieben Briefe und auch heute Morgen will der Heilige Geist zu uns reden durch das fünfte Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes. Sardes, hier nochmal die Karte, die haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass wir uns ein bisschen orientieren können. Sardes war eine reiche Stadt. Die hatten Wohlstand bis am Bach runter. Es gibt ja die Redewendung, ein Krösus sein. Habt ihr auch schon gehört, ein Krösus sein, das meint so zum Beispiel, diese Mannschaft ist der Liga Krösus. Also diese Fußballmannschaft hat am meisten Geld zur Verfügung. Ich denke, wir kennen das, aber was bedeutet das genau? Oder beziehungsweise, woher kommt die Redewendung? Nun, Krösus war eine Person, nämlich der König von Sardes. Das ist spannend, oder? Ja, das hat mich mega interessiert. Also, wow. Ich war ein bisschen erstaunt. Krösus war der König von Sardes und der war so etwas von reich. Der war stinkreich. Und soweit wir wissen, hat man auch in Sardes zum ersten Mal Geld geprägt in Gold und Silber. Die Stadt war sehr modern. Damals, ein bisschen vorher, ist sie in einem Erdbeben zerstört worden und Kaiser Tiberius ließ sie wieder aufbauen und natürlich dann ganz modern. Geld und Wohlstand waren in dieser Stadt sehr wichtig. Es gab viele erfolgreiche Geschäftsleute. Die Menschen lebten in Überfluss und sie suchten dort auch ziemlich vieles Vergnügen. Mich hat es gedünkt, erinnert mich ein bisschen an die heutige Zeit, also gerade die Schweiz, könnte vielleicht auch Schweiz heißen. Nun, und die Gemeinde dort lebte also in einem positiven Umfeld, die christliche Gemeinde. Wohlstand, Frieden. Und das Sendschreiben zeigt uns auch, dass sie dort keine Verfolgung kannten. Es gab auch keine inneren Spannungen durch falsche Lehren. Wir könnten also sagen, das war ein ideales Umfeld für Gemeindebau, so wirklich in Ruhe und durchdacht also angehen zu können. Und was sagt Jesus dieser Gemeinde? Er sagt, schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Und mit diesen sieben Sternen sind die Gesandten, die Verantwortlichen der Gemeinde gemeint. Und die sieben Geister, die stehen für den Heiligen Geist. Denn sieben ist die Zahl der Vollständigkeit, der Vollkommenheit, ist auch die Fülle des Geistes beschrieben. Und damit sagt Jesus, ich habe den Heiligen Geist in meiner Hand. Man könnte auch sagen, vielleicht, ich kann den Geist austeilen, wie ich will, und ich kann ihn auch wieder nehmen. Ich verfüge über ihn. Wo der Geist nicht ist, da ist auch kein Leben. Wir sagen das ja auch. Etwa, wenn etwas oder jemand den Geist aufgibt, ist etwas kaputt gegangen oder jemand ist gestorben. Jesus stellt sich also der Gemeinde von Sardes vor, als der, der den Geist verfügbar hat. Und dann kommt aber für diese Gemeinde ziemlich rasch ein Paukenschlag. Er sagt, ich kenne dein Tun und weiß, dass du im Ruf stehst, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Und das ist schon erschütternd. Also stellt euch mal vor, wenn du zu einer Gemeinde gehörst und Jesus sagt dir sowas, wow, das ist dicke Post. Du hast zwar den Ruf, heißt es weiter, eine lebendige, aktive Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du es nicht. In Wirklichkeit bist du so, ja, einfach ziemlich auf tiefem Level. Nein, er sagt, du bist tot als Gemeinde. Boah. Wenn jemand tot ist, dann ist da kein Leben mehr. Und ich denke, das war ein schreckliches Urteil für die Gemeinde dort. Die sind aus allen Wolken gefallen, denke ich mal. Denn von außen betrachtet war es eine sehr aktive und lebendige Gemeinde. Die hatten viel Programm, da waren viele Leute, da lief etwas. Die hatten auch in der Umgebung einen guten Ruf als lebendige Gemeinde. Und das war vielleicht sogar eine Vorzeigegemeinde, wo anderen so ein bisschen hingeschielt haben und insgeheim ein bisschen neidisch waren. Und jetzt sagt Jesus, du bist tot. Und ich finde schon, dass das uns auch nachdenklich machen muss. Lebt denn eine Gemeinde, wenn viel Action da ist, viele Leute da sind, tolles Gottesdienstniveau, lebensnahe Predigten und Hammerlobpreis? Es kann sein, dass das alles da ist und trotzdem ist nicht so viel geistliches Leben da. Natürlich heißt das nicht, dass eine äußerlich attraktive Gemeinde, dass die nicht auch innerlich lebendig sein kann. Also wir dürfen jetzt nicht hingehen und sagen, ja, das ist so eine Gemeinde, ja, da läuft so viel, die ist sicher innerlich tot. Also das dürfen wir nicht machen. Oder? Jesus kann das beurteilen, das können wir nicht beurteilen. Und natürlich heißt es auch nicht, dass jede äußerlich lahme Gemeinde dann dafür innerlich total lebendig wäre. Also das wäre auch ein Fehlschluss. Aber in Sardes bekam man ein völlig falsches Bild von der geistlichen Realität. Was meint Jesus, wenn er sagt, du bist tot? Offensichtlich meint er es nicht körperlich. Er meint es geistlich. Die Bibel sagt, jeder Mensch, der keine persönliche Beziehung zu Jesus hat, der ist geistlich tot. Ein Mensch, wir Menschen, wir sind alle zur Beziehung zu Jesus hin geschaffen. Und wenn diese Beziehung nicht da ist, dann ist der Geist nicht da, dann ist der innere Geist auch tot. Er gibt das wahre Leben. Und Paulus sagt der Gemeinde in Ephesus, in Epheserbrief 2, Vers 1, auch ihr wart tot, oder früher waren die tot, geistlich, durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt waren. Jeder Mensch besteht aus Seele, Geist und Leib. Der Geist des Menschen ist nur wirklich lebendig, wenn Jesus Christus in diesem Mensch drin ist und dadurch auch die Verbindung zu Gott hergestellt ist. Als Paulus diese Gemeinde in Sardes gegründet hat, wahrscheinlich auf der dritten Missionsreise, also das war wahrscheinlich Paulus, ganz sicher ist es nicht, aber man kann davon ausgehen, damals war die Gemeinde geisterfüllt. Die sind abgegangen für Jesus, die war lebendig. Und nun dieses Urteil von Jesus. Wie kam das? Wie ist das passiert? Nun, die Bibel berichtet uns das leider nicht. Wir können es nicht sagen, aber Fakt ist, dass sie den Inhalt verloren haben. Nach außen hin hat sich gar nicht so viel verändert. Die haben immer noch von Jesus geredet, sie haben viel für ihn getan, aber das Entscheidende, Jesus, der Heilige Geist, war nicht mehr da. Nicht mehr drin, sag mal. Und das Leben aus dem Heiligen Geist ist verloren gegangen. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 63, der Geist macht lebendig, menschliches Bemühen nützt nichts. Die Gemeinschaft mit Jesus ist eingeschlafen. Irgendwie. Sie haben zwar am Bekenntnis zu Christus festgehalten, auch an einem verstandesmäßigen Glauben, aber sie haben die Quelle zuerst vernachlässigt und schließlich verloren. Nur so, nun können wir auch denken, ja, die Christen in Sardis, was machen die nur, was haben die nur gemacht? Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass niemand, kein Christ auf dieser ganzen Welt ist gefeit davor, sich in diese Richtung zu entwickeln. Auch heute kann man eine Form der Form nach ein christliches Leben führen. Man kann beten, man kann mitarbeiten, man kann die Gottesdienste besuchen, aber die aktive Beziehung zur Quelle, zu Jesus, ist nicht mehr da oder vielleicht nur noch eingeschränkt. Ein Glaubensleben ohne innige Beziehung zu Jesus bezeichnet Jesus als geistlich tot. Das ist tote Religion. Es kann sein, dass jemand einen geisterfüllten Start mit Jesus hatte. Aber mit der Zeit ist dieses geistliche Leben wie verkümmert und letztlich sogar abgestorben. Wie eine Blume, die man nicht mehr gießt, die vertrocknet und irgendwann stirbt sie. Es kann aber auch sein, dass kein geistliches Leben da ist jetzt, weil gar nie eine Hinwendung zu Christus stattgefunden hat, weil man das gar nie gemacht hat. Und wir müssen uns immer wieder auch bewusst machen, glaube ich, dass wir den Heiligen Geist ja nicht bekommen, wenn wir anfangen, die Gottesdienste zu besuchen. So, beim dritten Mal sitzt du ab und dann, zack, hast du ihn, automatisch. Nein. Und der bekommen wir auch nicht, wenn wir anfangen zu beten und die Bibel zu lesen. Ich kann euch sagen, ich wurde nicht mit Arian verheiratet, als wir begonnen haben, miteinander zu reden, auch nicht, als wir zusammen uns getroffen haben, auch nicht, als wir uns den ersten Kuss gegeben haben. Wir waren noch nicht verheiratet. Wir waren erst verheiratet, als wir öffentlich bestätigten auf dem Zivilstandsamt und in der Kirche. Dann waren wir verheiratet. Und so auch bei Jesus. Ich bekomme den Heiligen Geist dann, wenn ich mein Leben Jesus zuwende, ganz bewusst. Wenn ich ihm auch wie sage, Jesus, ich habe, also nicht unbedingt in diesen Worten, aber in diesem Sinn, ich habe ohne dich gelebt. Ich habe Schuld in meinem Leben und ich brauche Vergebung. Vergib mir bitte und komm du in mein Leben, wohne in mir. Und dann wird er das auch tun. Das ist aber keine Zauberformel, wo es nur um die Worte geht, sondern ich muss es natürlich auch von Herzen meinen. Und wenn ich das so aber meine, dann kommt er wirklich, er vergibt mir und lebt in mir. Wisst ihr, was für mich immer wieder auch mal so ein Gedanke ist, der mich ein bisschen umtreibt und auch eine Not ist? Einfach die Vorstellung, dass Menschen in Gemeinden sitzen. Wir denken vielleicht, ja, in der Landeskirche kann das ja schon sein, aber bei uns in der Freikirche nicht. Aber ich glaube, wenn das bei uns in der Freikirche wäre, dass da Menschen sitzen oder sogar bei uns in der EGA, und die glauben, sie sind gläubig, sie setzen sich ein, sind vielleicht sogar Mitglieder, aber der Heilige Geist ist nicht da. Sie haben nur den Ruf, Christ zu sein, aber das Entscheidende fehlt. Das wäre schrecklich, finde ich. In Sardes hatte es viele solche Menschen. Und ich bin überzeugt, das waren keine Menschen, das waren Hochstapler oder böse Leute, die was vorgespielt haben, bewusst. Und wenn ich das sage, oder wenn ich das sage, dann sollten wir wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt links und rechts schauen, sondern diese Frage vor allem für uns ganz persönlich nehmen: Bin ich lebendig im Heiligen Geist? Hat der Geist Gottes Raum in mir? Ist eine Beziehung da? Zu Jesus eine aktive, eine prägende Beziehung? Ist die da? Vielleicht antworten wir ja, natürlich ist die da. Ich meine, schließlich, ich besuche die Gottesdienste. Ich arbeite mit. Ich trage die Gemeinde auch finanziell. Und das sind alles ganz wertvolle, wunderbare Dinge. Also wirklich, das ist wirklich wertvoll. Aber der springende Punkt ist es nicht. Die Frage ist, habe ich echten inneren Glauben? Das ist die große Frage. Und wie sehe ich denn das, ob ich echten inneren Glauben habe? Ist vielleicht gar nicht so einfach. Aber eine Hilfe kann sein, wie ist es in meinen eigenen vier Wänden? Wie lebe ich den Glauben, wenn ich ganz alleine bin? Wenn ich nicht vor Leuten stehe oder jemand anders da ist, wie lebe ich es dann? Wie wichtig ist mir Jesus dann und die Zeiten mit ihm, dort, wo mich niemand sieht? Und sind diese Zeiten mit Jesus dann irgendwie eine Pflichterfüllung? Als Christ muss man das ja eigentlich. Oder sind es Zeiten, wo ich merke, hey, das ist für mich eine Freudenquelle. Nicht jetzt irgendwie abstrakt, dass ich meine, jedes Mal nach dem Bibellesen müsste ich irgendwie einen Sprung in die Luft machen vor Freude. Aber sind das irgendwie Zeiten und Momente, wo ich merke, das gibt mir etwas? Oder vielleicht, wenn du in einer Not drin bist und dich zu Jesus hin flüchtest und merkst, hey, er hilft. Oder flüchte ich mich gar nicht zu Jesus hin, weil es ja sowieso nichts bringt. Das ist eine ganz, finde ich, ganz wichtige Frage, die man vielleicht nicht so schnell einfach so abhaken sollte. Die Christen von Sardes, die fielen aus allen Wolken, als Jesus sie als tot bezeichnete. Und das Besondere ist ja, dass ein geistlich Toter das gar nicht merkt, dass er geistlich tot ist. Das merkt man gar nicht. Die Bibel vergleicht den Tod mit Schlafen. Und ich hoffe, ihr habt heute Nacht alle geschlafen. Und als ihr geschlafen habt, oder wir, ich auch, dann merken wir ja nicht, aha, ich schlafe mal wieder. Jetzt habe ich gerade das geträumt. Ja, war ein bisschen heftig, aber bald muss ich ja aufstehen, bald muss ich wach werden. Wir merken das gar nicht. Wir merken erst, dass wir geschlafen haben, wenn wir erwacht sind. Und so ist es, wenn jemand geistlich tot ist, er realisiert es gar nicht. Vielleicht ist es ja sogar wie bei den Christen in Sardes. Man denkt, ja, man hat doch einiges zu bieten, was man alles für Jesus macht. Aber damals wie heute sagt Jesus, werde wach. Werde wach. Und auch das ist irgendwo speziell. Denn wenn ich da angesprochen bin, ich kann mich ja nicht selber aus dem Schlaf aufwecken. Das geht ja nicht. Also ich hab mich auch schon mal aus Versehen, irgendwie vielleicht einen lauten Schnarcher oder eine Zuckung oder sowas, aber das war ja nicht bewusst. Aber wir können uns nicht selber aufwecken. Wir haben keine Kontrolle. Wir brauchen einen Impuls von außen. Darum läutet bei mir auch jeden Morgen der Wecker. Und wenn Jesus die geistlich toten Christen oder generell Menschen auffordert, werde wach, wacht auf, dann verlangt er eigentlich etwas Unmögliches, mindestens für uns Menschen. Ich habe von einem Professor gehört, der hat immer anfangs Studienjahr seine Studenten auf einem Friedhof versammelt, also Professor für Predigtlehre, und hat den Studenten gesagt, und jetzt predigt einer nach dem anderen, so intensiv und so leidenschaftlich, dass diese Toten zum Leben erweckt werden. Und die haben ihn mit großen Augen angeschaut, was sagt er da? Das ist unmöglich. Das geht nicht. Das ist ja ganz klar, das wussten die ja auch. Aber damit wollte er den Studenten zeigen, Gott will das von euch in euren künftigen Dienst. Ihr sollt unter anderem zu geistlich toten Menschen sprechen und sie auffordern, aufzuwachen, indem sie Jesus annehmen. Und ich glaube, das ist auch unser Auftrag als Gemeinde. Wir sollen geistlich tote Menschen auffordern, wach auf und kehr um zu Jesus, indem du ihn annimmst. Glaube an ihn. Eigentlich geht das nicht. Aber Gott kann und will geistlich tote Menschen aufwecken, indem er unsere Worte braucht. Und darum ist das nicht nur eine Aufforderung von Gott, sondern es ist auch ein Schöpferwort Gottes, das er da hineinlegt. Wie als er sagt, es werde Licht und aus nichts wurde es Licht. Und es wurde. Wie als Jesus dem toten Mädchen, im Neuen Testament wird das berichtet, hat er zugesprochen, Talita cum. Das lag tot auf dem Bett. Talita heißt Mädchen und cum ist Befehl, steh auf. Talita cum. Das Mädchen, das tote Mädchen, öffnete die Augen und stand auf. Jesus kann das. Bei ihm geht es, der Heilige Geist kann das wirken, das kann nur er. Es kann kein Mensch und keine Predigt und sei sie vom noch so begabtesten Pastor und sei sie noch so genial formuliert und dargebracht. Keine Methode kann das, nur der Heilige Geist. Und darum sollen wir es immer wieder mutig aussprechen und den Heiligen Geist bitten, sein Schöpferwort hineinzulegen. Interessant finde ich auch, wie es der Text jetzt sagt, die, die aufgewacht sind, die sollen nun umgehend etwas tun. Was sollen sie tun? Werde wach und stärke den Rest, der noch Leben hat, damit er nicht vollends stirbt. Warum das? Einerseits natürlich, dass eben der Rest nicht stirbt, das ist ja Ihnen klar. Aber andererseits ist es auch ein Hilfsmittel für diejenigen, die aufgewacht sind. Wir werden dann nämlich noch wacher und wach bleiben, wenn wir uns um andere bemühen und diese aufwecken. Es ist wie eine Geschichte oder ein Ereignis, jemand hat das mal verglichen mit Menschen, die sind in einer eiskalten Nacht und sind vom Erfrierungstod bedroht. Sie sind total erschöpft und wollen nur noch schlafen. Und wir wissen, was passiert, wenn Menschen in so einer Situation einschlafen würden, die werden sterben. Ganz sicher, das wäre der sichere Tod. Und einer erkennt plötzlich die Gefahr. Und plötzlich wird ihm das bewusst. Er springt auf und beginnt, ein nach dem anderen, wach zurück. Nein, wach auf. Nein, nicht schlafen, nicht schlafen. Und indem er so aktiv wird, wird er selber noch wacher, als er vorher schon, also als er schon ist. Er wird wacher. Ich glaube, eine große Gefahr ist Gleichgültigkeit im Glaubensleben. Einerseits Gleichgültigkeit anderen Menschen gegenüber. Wenn wir wahrnehmen, dass andere so ein bisschen wie so am Eindösen sind und abdriften, dass wir sie einfach lassen. Wir haben einen Auftrag. Jesus sagt uns das. Wir sollen die anderen, den Rest stärken, der am Begriff ist, ganz einzuschlafen. Sie sind verantwortlich. Aber eben auch eine Gleichgültigkeit uns gegenüber. Dass man wie meist, ja, ich weiß schon, ich bete nicht so viel und ich lese kaum in der Bibel, ist schon nicht so gut, eine hartnäckige Sünde, ja, ich sollte endlich mal in die Seelsorge, sage ich schon seit einem Jahr und mache es trotzdem nicht. Oder die Zusammenkünfte besuche ich irgendwie, ja, auch nicht so viel und so, also jetzt unabhängig von Corona, lassen wir mal weg natürlich, aber einfach grundsätzlich, es ist schon nicht so gut. Ich sollte das ändern, aber irgendwie mehr als ein Schulterzucken ist da nicht und das ist Gleichgültigkeit. Wer so in ein Fahrwasser der Gleichgültigkeit hineinkommt und drin bleibt, der schwebt in einer großen Gefahr. Und ich sage das jetzt wirklich sehr ungern. Ich würde lieber über andere Themen reden. Aber dieses Sendschreiben weist uns darauf hin. Also ich muss euch sagen, wenn ich das so lese, dann muss ich sagen, man kann geistlich sterben. Das kann passieren. Nicht, weil ich gesündigt habe, so, sondern ich hoffe, das merken wir, ein Prozess, den man einfach so gehen lässt und gleichgültig wird. Umso mehr sind Christen gefragt, die wach sind und sich um andere bemühen, die am Einschlafen sind oder, ja, wie es der Bibeltext sagt, am geistlich Absterben. Jesus ringt leidenschaftlich um die Christen in Sardes. Er ringt um sie. Er will nur das Beste für seine Kinder, für sie damals in Sardes, aber auch für uns heute. Und darum ermutigt er die geistlich Schlafenden. Er sagt, denk daran, wie bereitwillig du die Botschaft gehört und angenommen hast. Daran halte fest und ändere deine jetzige Einstellung. Und ändere deine Einstellung heißt eigentlich, tue Buße. Das griechische Wort Metanoia, umdenken, Buße tun. Wer einen neuen Schwung, neues geistliches Leben braucht, dem möchte Jesus sagen, denk daran, wie es mal war, wie wir es zusammen hatten am Anfang, wie wichtig ich dir war, wie du dir Zeit genommen hast für mich. Auch wenn du Stress hattest, du fandest eine Lücke, weil du es wolltest, nicht weil du es musstest. Du warst bereit, deine Selbstbestimmung aufzugeben, weil du mir ganz vertraut hast. Damals war das Glaubensleben kein Müssen, sondern wir waren bewegt vom Evangelium, weil wir erkannt haben, Jesus hat alles für uns getan. Er hat alles vollbracht, was nötig war. Und zuerst hat er ein vollkommenes Leben geführt. Ein Leben, das Gott von uns eigentlich erwartet. Von jedem Menschen ein heiliges Leben, was wir nicht leben können, er hat es getan. Und dann ist er bereit gewesen, ans Kreuz zu gehen, zu sterben, um unsere Schuld zu tilgen. Unsere Lügen, vielleicht Notlügen, unseren Egoismus, unsere Lieblosigkeiten. Und man kann sagen, er lebte für uns, er starb für uns und ist für uns auferstanden. Und er will mir mein sündhaftes Leben, nein, nicht er will, er hat es abgenommen und mir sein eigenes gerechtes Leben geschenkt. Und das tat er nicht, weil ich es verdient hätte, sondern aus lauter Gnade. Und die Auswirkungen von diesem Tausch, diese Auswirkungen lesen wir im weiteren Text. Hier geht es darum, dass auch für uns gilt, was für die wenigen Gläubigen in Sardes gilt, die lebendig bleiben oder blieben, nämlich sie werden einmal in weißen Festgewändern neben Jesus hergehen. Und nicht nur schon ein Gedanke, neben Jesus hergehen dürfen. Wow, das ist ja mega. Und weiße Festgewänder, weil Jesus ihnen den Gläubigen Würde geschenkt hat, die da erwähnt sind. Wert. Und diese weißen Gewänder, hier heißt es im Text, wir müssen die nicht mal selber anziehen. Das ist edel, wirst du bekleidet. Diese Gewänder, diese weißen, die stehen für Reinheit. Sie stehen für Gottes Gerechtigkeit, das ist uns geschenkt. Sie stehen auch für Sieg und sie stehen für Freiheit. Also ich finde das gewaltige Worte. Reinheit, Gottes Gerechtigkeit, Sieg, Freiheit. Und das lebt man dann 100%. Jesus wird ihre Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen und er wird ihre Namen vor Gott Vater und den Engeln bekennen. Und ich stelle mir so vor, wie dann alle Himmelsbewohner vor dem Thron Gottes stehen und alle still Jesus zuhören. Wenn Jesus spricht, dann sind wir alle still. Und dann hören wir, wie er sagt. Er nennt alle Namen, die ihm treu geblieben sind. Hanni Rohner, Alois Müller, Soraya Stricker, Thomas Kaspar. Und du hörst einen Namen und du sagst, wow. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Vielleicht werden zwischendurch auch alle jubeln, wenn ein Name gekommen ist. Enzo Cecchi. Wow, Enzo! Und dann wieder ruhig. Und dann, ich weiß es nicht, aber das muss unvorstellbar gewaltig sein. All die, die sich aufwecken ließen und ihr geistliches Leben bewahrt haben. Und der Text sagt, dass all das auf jene wartet, die den Kampf bestehen. Und das auch hier wieder, es ist schon oft das vorgekommen, es ist von Kampf die Rede. Es ist nicht so ein Schocki-Leben als Christ. Wahrscheinlich haben wir das alle schon gemerkt. Aber es darf uns nicht überraschen. Das kann Kampf bedeuten, Schwierigkeiten. Und viel mehr Positives, als hier gesagt wird, kann man ja eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Und dahin führt uns Jesus, wenn wir uns aufwecken lassen und bei Jesus bleiben. Wenn wir das aber nicht tun, nennt der Text zwei Probleme. Das eine, das Jesus sagt, ist, dass er wie ein Dieb kommen werde. Also für die Betroffenen überraschend. Und hier ist von Gericht die Rede und das will niemand. Und das andere Problem ist, dass das Christen kraftlos macht. Wer sein Leben nicht ganz unter die Herrschaft von Jesus stellt, der hat nicht die Kraft, so zu leben, wie Gott es eigentlich möchte. Und dann ist für einen auch der Glauben schwierig, dann findet man es mühsam und überfordernd. Und das ist ein Frust für alle Beteiligten. Aber wenn wir Jesus unsere Selbstbestimmung abtreten oder daran arbeiten, das abzutreten, dann bedeutet das Sieg und wachsende Freiheit. Es heißt in der Bibel, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Genau. Und darum sollten wir alles tun, um zu verhindern, dass wir das Wirken des Heiligen Geistes einschränken, weil sonst die Freiheit eingeschränkt ist. Jesus endet mit dem Vers 6 mit dem Wort, also wo wörtlich steht hier: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht der Gemeinde in Sardis, den Gemeinden, also auch uns heute Morgen. Und wisst ihr, als Jesus diesen Brief diktiert hat, vor etwa 2000 Jahren, dem Johannes, da wusste er, Jesus ist allmächtig, da hat er bereits daran gedacht, dass am 6. Februar 2022 in Albisrieden eine Gruppe von Menschen sich treffen wird. Und er wusste jeden Einzelnen von uns und hat damals an uns gedacht und hat gesagt, ja, ich möchte, dass sie diese Botschaft hören. Und sie soll sie motivieren, sie soll sie bewegen und das auslösen, was nötig ist, um ganze Sache zu machen mit mir. Wer ein Ohr hat, höre. Was will der Geist uns heute Morgen sagen? Es ist ein ernstes Thema, nicht mein Lieblingsthema, aber es ist ein ernstes Thema und ich möchte nicht mal vor Jesus stehen müssen und er sagt mir, du hast das nicht gepredigt. Aber was will der Geist uns sagen? Und ich glaube, wir müssen uns ernsthaft auch immer hinterfragen, lebe ich? Lebe ich geistlich? Wo bin ich vielleicht abgedriftet? Ich habe mir die Gedanken im Vorfeld auch gemacht. Ist ja auch, das meistens als Pastor profitiert man am meisten. Und ich habe auch gemerkt, ich war schon lebendiger im Glauben und ich habe das auch bewegt. Aber es ist auch etwas, das mir dann Gott wie geschenkt hat, dass ich eine Erkenntnis bekam, wo ich dann eine ganz konkrete Maßnahme ergriffen habe. Dass ich mehr Freiheit, also eben dem Geist mehr Raum geben will und gewisse Dinge wie im Moment ein bisschen abgeschnitten habe. Und hoffentlich nicht nur im Moment. Das bleibt so. Wie sieht es bei dir aus? Wo stehst du? Wir haben gesehen, das große Problem am Schlafen ist, man merkt es gar nicht. Und darum brauchen wir jemanden, der uns aufweckt, und das ist Jesus Christus. Jesus sagt, tue Buße, kehre um, wende dich ab vom Leben, wo Jesus zu wenig Raum hat. Kehre um, dass er mehr Raum hat. Gib ihm neu, dich ihm ganz hin, alle Bereiche deines Lebens. Vertraue ihm, denn er liebt dich und er macht es gut. Er will dich zur geistlichen Fülle bringen. Und manchmal habe ich schon auch gedacht, hey, da gibt es Menschen, so Christen, die gehen wirklich, da passiert viel mehr. Und man hat den Eindruck, die sind irgendwie heiliger. Und da überleg mal, warum könnte das so sein? Gibt es in deinem Leben Dinge, die zu viel Raum einnehmen? Und wie wäre das, wenn du mal sagen würdest, hey, ich schneide das Zeug mal ab, ich mache mal einen Versuch 6 Wochen lang. Schneide das mal ab und schau, was passiert. Vielleicht auch eine geistliche Oberflächlichkeit, wo Jesus nur eine Randperson ist, dass wir sagen, hey, ich will das ändern, ich will es. Wenn wir kompromisslos zu Jesus umkehren, mit unserem ganzen Leben, wir haben gesehen, dann erwartet uns ein wunderbarer Siegespreis. Und schon jetzt. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, auch diese Umkehr zu Jesus festzumachen. Vielleicht ist es sogar das erste Mal, vielleicht aber auch ein Festmachen von etwas, das schon vorher war. Wir haben hier ein Gebet. Ich möchte das nachher laut beten. Ich lese es jetzt mal. Hier heißt es: Jesus Christus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Ich will durch die Kraft des Heiligen Geistes auf dich hören und das tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Amen. Wenn ich Jesus vertraue, ganz vertraue, dann gebe ich mich in seine Hand und dann kann ich dieses Gebet sprechen. Nicht, weil ich schon alles weiß, was passieren wird, weil alles ring gehen wird, sondern weil ich sage, Jesus, in meiner ganzen Schwachheit, aber ich kann es sicher nicht besser als du. Darum kann ich dieses Gebet sprechen. Auch vielleicht mit zitterigen Knien. Aber wisst ihr, was noch ganz speziell ist? Sardes war ja neben Laodicea die einzige Gemeinde, die kein Lob erhalten hat. Stellt euch das mal vor, von diesen 7. Kein Lob. Da war wirklich nichts zu loben. Eigentlich könnte man sagen, ein hoffnungsloser Fall. Nein, das war keiner. Denn Jesus hatte mit seinem Werben um diese Gemeinde Erfolg. Das wissen wir nicht aus dem Neuen Testament, das wissen wir vom Kirchenvater Eusebius. Im zweiten Jahrhundert ist diese Gemeinde in Sardes aufgeblüht. Sie hat eine große Ausstrahlungskraft auf weite Teile auch der Christenheit damals. Und es hat mich so bewegt. Es wäre schön gewesen, man hätte das noch gelesen in der im Neuen Testament, aber das war dann schon fertig. Aber wir wissen es durch Eusebius. Und das darf uns Mut machen. Jesus kann uns noch mehr schenken und er kann uns noch mehr aufwecken, als wir schon bis jetzt sind. Es gibt noch mehr zu entdecken. Sind wir nicht zufrieden mit dem, was da ist, sondern da dürfen wir unzufrieden sein, in einem heiligen Sinne. Und so möchte ich jetzt mit uns beten. Und ich denke, wir machen so, ich bete mal, einfach so, was mir aus dem Herzen kommt, und dann lade ich euch ein im Laufe des Gebets, wer das möchte, dieses Gebet laut mit mir zu beten, mit uns zusammen zu beten. Einfach die, die das möchten. Da soll sich niemand gedrängt fühlen, einfach wer das möchte. Lieber Herr Jesus Christus, Herr, wir danken dir, dass wir dir so wichtig sind. Du hast uns so lieb, wir können das gar nicht recht verstehen. Und Herr, du weißt, dass es nicht einfach ist, im Glauben unterwegs zu sein. Du kennst um die Gefahren, dass man abweicht, dass man ein bisschen zurücksteckt. Und Herr, wir bitten dich jetzt, dass du uns aufzeigst, wie es um unser Herz steht. Dass du uns aufrüttelst, wo wir vielleicht ein bisschen eingenickt sind oder ganz eingeschlafen sind oder gar noch nie wach gewesen sind. Bitte komm mit deinem Geist, weck uns auf. Und Herr Jesus, wir wollen jetzt auch im Vertrauen auf dich dieses Gebet zusammen laut beten. Jesus Christus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Ich will durch die Kraft des Heiligen Geistes auf dich hören und das tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Amen. Amen.